Vertrauen wagen. Wieder einmal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich an dieses Thema denke, jetzt schon zum wiederholten Mal in der Predigt, dann merke ich, dann hat Vertrauen wagen auch etwas zu tun mit, na was wohl, Wagemut. Vielleicht auch ein bisschen Risikobereitschaft. Und am letzten Sonntag habe ich dazu sozusagen den biblischen Paradetext gepredigt. Nämlich die Begebenheit, als Petrus draußen im Sturm auf dem See tatsächlich sich aus dem Boot rausschwingt und auf dem Wasser läuft. Wow, was für eine Gelegenheit. Bei dem einen oder anderen unter uns wird es bei dem Gedanken heiß und kalt, ich weiß. Bei mir auch. Aber Achtung, ja, Petrus hat Glauben gewagt. Aber gerade bei diesem bombastisch wirkenden Beispiel, wie Petrus da auf dem Wasser läuft, bin ich mir ziemlich sicher, dass etliche unter uns so den Eindruck haben, na ja, also bei mir ist das einfach nicht so. Das ist nicht meine Liga, ist auch nicht meine Welt. Das würde mich überhaupt nicht herausfordern, nee, dazu bin ich viel zu sehr der Typ, der auf Sicherheit bedacht ist. Auf die Idee käme ich gar nicht. Ist das bei Petrus schon noch Vertrauen oder ist das schon mehr Tollkühnheit? Solches Vertrauen erinnert ja so ein bisschen an das kindliche Vertrauen, das spielende Kinder oft haben. Habt ihr als Eltern vielleicht auch mal diese Situation gehabt, Sohn oder Tochter steht da so ein bisschen erhöht auf der Mauer und springt und Papa fängt? Schon mal gehabt? Ich habe so eine Erlebnis mit meiner Tochter. Können wir mal das Bild gucken? Springendes Kind, ungefähr so, ja. Also meine Tochter stand oben auf so einer Mauer und die hat gar nicht gewartet, bis ich da war, die sprang schon. Warum? Weil die wusste, Papa fängt. Papa war noch gar nicht ganz da, der musste springen, dass er da war. Und sie hat einen Riesenspaß gehabt. Überhaupt keine Frage, dass Papa etwa nicht fängt. Natürlich fängt der Papa das Kind auf, ist doch klar. Ist doch mein Mädchen, die fange ich doch. Fallen lassen darf er sie natürlich nicht. Wird er auch niemals tun. Mit größter Selbstverständlichkeit geht das Kind davon aus, dass es von Papa oder Mama gefangen wird und dass das überhaupt ein riesengroßer Spaß ist. Ist das jetzt gefährlich? Eigentlich gar nicht, weil Papa ist ja da und fängt. Wo ist das Problem? Das Kind überlegt nicht lang, es sieht auch nicht, dass das vielleicht gefährlich sein könnte, nö. Weil es den Vater sieht, kann es getrost losspringen und alles ist gut. Es macht sogar Spaß. Vertrauen wagen. Dieses Kind, das da so unbedarft losspringt, lebt in diesem buchstäblichen kindlichen Urvertrauen, weil es weiß, Papa fängt mich. Für das Kind ist es in dem Moment auch überhaupt kein Wagnis, da jetzt loszuspringen, weil Papa ist ja da. Es ist einfach nur natürlich. Wir alle wissen, dass dieses unbedarfte Urvertrauen ganz kindlich im Laufe der Zeit verloren geht. Man wird vorsichtiger. Man wird sehr viel vorsichtiger. Vielleicht ist man auch mal bei der einen oder anderen Gelegenheit so im Bilde gesprochen auf die Nase gefallen und hat gemerkt, ups, das tut weh. Muss ich aufpassen. Bei uns wird das sicherlich anders. Wir überlegen uns sehr genau, wem wir unser Vertrauen schenken. Wenn wir zum Beispiel in Urlaub fahren und jemand sollte die Blumen gießen daheim oder den Briefkasten ausleeren und so, da überlegt man sich genau, wem man da nun den Schlüssel anvertraut. Und je persönlicher und je wichtiger dieses Thema wird, desto kniffliger wird das Ganze auch. Nochmal ein bisschen zurück. Nee, Moment, wo bin ich jetzt? Nee, geht weiter, pardon. Die Geschichte, die ich jetzt erzählen möchte, ist auch eine biblische Geschichte, die hat etwas mit dem eher versteckten Vertrauen zu tun. Haben wir gerade eben in der Schriftlesung gehört. Diese Frau, die sich da auf den Weg macht, Jesus zu begegnen, Und sie möchte ihm eigentlich ganz heimlich und eher so inkognito, unerkannt begegnen. Sie will sich gar nicht outen. Einerseits vertraut sie Jesus und andererseits ist da ein ziemlich angekratztes und angefochtenes Vertrauen, denn zunächst mal ist da ja bei ihr auch enttäuschtes Vertrauen. Das ist der erste Punkt, jetzt sehen wir mal die nächste Folie mit dem, ich glaube, das kommt, da ist es. Die Frau vertraut sich ja wegen ihrer Krankheit den unterschiedlichsten Ärzten an. Aber es hat alles keinen Zweck. Ihr Vertrauen wird nicht nur enttäuscht, dass sie da in die ärztliche Kunst bringt, sondern die vielen Behandlungen, die sie natürlich bezahlen muss, bedeuten schlussendlich auch ihren finanziellen Ruin. Sie hatte dafür ein ganzes Vermögen investiert. Was für eine Verzweiflung steckt dahinter? Und was war? Alles vergeblich. Alles vergeblich. Im Gegenteil, auf lange Sicht hat sich ihre Situation sogar noch verschlimmert. Lesen wir nochmal die Verse. Ab Vers 25, da steht's. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Enttäuscht das Vertrauen, oder? Der biblische Text liefert natürlich keine medizinische Diagnose im modernen Sinne. Nein, woher auch? Man vermutet eher sowas wie lang andauernde Regelblutung. Das gibt's ja. Und als frommer Jude hat man dabei nochmal einen anderen Gedankenblitz im Hinterkopf. Man denkt an so Worte wie aus 3. Mose 15, was besonders deutlich voraussetzt, dass sich bei dieser Frau vermutlich mal eine Jüdin gehandelt hat. Können wir auch den Text lesen? Da steht's. Nämlich, hat eine Frau mehrere Tage außerhalb der Zeit ihrer Regeln einen Blutfluss und hält ihre Regel länger an, ist sie für die ganze Dauer dieses Ausflusses im gleichen Zustand der Unreinheit wie während der Zeit ihrer Regel. Sie ist unrein. Jedes Lager, auf das sie sich während der ganzen Dauer ihres Ausflusses legt, ist so wie ein Lager, auf dem sie während ihrer Regel liegt. Jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein wie bei der Unreinheit ihrer Regel. Jeder, der diese Gegenstände berührt, wird unrein. Boah. Dazu kommt noch, jeder, der sie anrührt, wird auch unrein. Das ist desaströs, oder? 12 Jahre lang? Moment mal, wie soll man denn da leben? Und daran seht ihr, dass das medizinische Leiden, was schlimm genug ist, der eine Teil des Problems ist, aber auf der anderen Seite macht das noch was mit ihr sozial und im Glauben. Sie darf ja den Menschen nicht wirklich begegnen. Selbst ihr Mann, der sie in den Arm nehmen will, macht sich unrein. Ja, was ist das denn? Fürchterlich, oder? 12 Jahre lang konnte sie keinen Angehörigen umarmen, ohne ihn zu belasten. 12 Jahre ohne Gottesdienst. Das muss doch geradezu die Frage hervorbringen, was hat Gott gegen mich? Womit habe ich das verdient? Und mit immer neuen Hoffnungen hat sie viele Arztbesuche auf sich genommen, doch aller Kraftaufwand, alle Geldausgaben haben rein gar nichts geholfen. Sie wird ausgebeutet, aber kein Arzt kann ihr helfen. Ihr Vertrauen wird immer wieder enttäuscht, wenn nicht sogar missbraucht. Wie kann man bei all diesen Erfahrungen über 12 elendlange Jahre überhaupt noch irgendjemand vertrauen? Warum ich das sage? Vielleicht geht es dir ja auch so ein bisschen so wie dieser Frau. Du hast Vertrauen investiert in andere Menschen, vielleicht auch in Gott. und bist doch irgendwie enttäuscht worden. Menschen haben dich enttäuscht. Vielleicht bist du auch obendrein noch ausgenutzt worden. Noch bitterer. So wie bei dieser Frau. Und vielleicht haderst du mit Gott und denkst, Gott, was soll das alles? Womit habe ich das verdient? Warum muss mir das passieren? Das steht am Anfang, dieses enttäuschte Vertrauen. Also gucken wir nochmal auf den zweiten Punkt. Was bedeutet denn Vertrauen? Habe ich im Grunde genommen letzten Sonntag schon mal gesagt, ja, ich weiß, sage ich aber nochmal. Man kann sagen, Vertrauen ist der Glaube, der so praktisch und real mit dem Guten rechnet, dass er sich auch darauf verlässt. Und hier nochmal mein Beispiel vom letzten Sonntag. Hier der Artist im Zirkus, sprich der Messerwerfer. Das ist die Assistentin vom Messerwerfer. Ja. Die steht da so vor der Scheibe und der schmeißt die Messer und trifft sie natürlich nicht. So, allein beim Zugucken steigt schon der Pulsschlag. Ja. Wenn man denkt, meine Güte, hoffentlich trifft der nicht die Frau. Das ist das eine. Selber da vorne zu stehen und die Messer fliegen zu sehen auf dich zu, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also das eine ist das allgemeine Vertrauen, dass man denkt, ja, der Artist hat genug trainiert, es wird hier während der Vorstellung keinen Unfall geben. Das ist das allgemeine Vertrauen. Und das spezielle Vertrauen ist, ich vertraue dem so sehr, dass ich mich da in Ruhe hinstellen kann. Dass ich der Assistent, die Assistentin bin. Das ist der Punkt. Die Frau, die da vorne steht, glaubt nicht nur ganz allgemein, dass der Partner der Show ein guter Artist ist, sondern sie glaubt das so konkret, dass sie diesem Mann ihr Leben anvertrauen kann. Das Vertrauen. Also jetzt geht's weiter, dritter Punkt. Wie sieht nun das Vertrauen aus, das diese Frau in Jesus hat? Nun, sie vertraut wirklich auf Jesus. Aber es ist, sagen wir mal so, ein eher verstecktes Vertrauen. Das ist ganz und gar nicht so bombastisch wie bei Petrus, der sagt, Herr, auf dein Wort will ich's wagen und steigt aus dem Boot. So ist es nicht. Das kommt sehr verhalten daher. Für die Frau, von der in unserem Text die Rede ist, ist ihr Vertrauen, dass sie auf Jesus setzt, aber nicht weniger ein Wagnis. Die Heimlichkeit, mit der sie sich in der Menschenmenge Jesus nähert, ist auch gar nicht unbedingt ein Aspekt von Zweifel, sondern es ist gerade ein Wagnis, dass sie sagt, ich gehe hin zu Jesus, ich gehe da wirklich hin. Denn eigentlich ist sie ja religiös unrein und darf sie nicht unter Leute begeben. Die werden ja alle unrein, wenn sie sie berühren. Und Jesus da mitten in der Menschenmenge, ja, das geht gar nicht anders. Was ist nun, wenn sie jemand entdeckt? Sie geht dieses Wagnis ein, weil sie wirklich Jesus vertraut, auch wenn es so im Untergrund daherkommt. Ich habe fast so den Eindruck, als wenn sie im Stillen mit Gott so eine Art Vertrag gemacht hat. Und in dem Moment, wo sie Jesus berührt, ist das ihre Unterschrift unter den Vertrag. Herr, ich vertraue mich dir an. Und jetzt bin ich da. Auch ohne das laut auszusprechen, passiert da ganz viel. Sie hat lebendiges Vertrauen, aber sehr versteckt. Sie will die offene Begegnung nicht riskieren und ihr Anliegen auch nicht unbedingt laut äußern. Aber im Stillen hat sie mit Gott einen Deal gemacht. Sie kann sich nicht laut äußern. Ihre Krankheit, ihre Situation verbietet das. Und das versteckte Vertrauen der Frau ist also auch ein angefochtenes Vertrauen, ein umkämpftes Vertrauen. Es bleibt immer dieser angstvolle Gedanke, was werden die Leute sagen? Kennt ihr das auch? Was werden die Leute sagen? Und doch ist da Vertrauen. Trotz dieses ganzen emotionalen Durcheinanders, sie vertraut auf Jesus. und sie überwindet die Barriere auf ihre ganz persönliche Weise. Irgendwie gibt sie das Vertrauen nicht auf. Sie glaubt, dass sie zum Gesundwerden wenigstens etwas von Jesus berühren muss. Und wenn es der Saum des Gewandes ist, der Zipfel, der da hinten irgendwie runterhängt. Und um die Textilien geht es im Grunde genommen gar nicht doll. Es ist auch keine magische Handlung, die da passiert. Diese Berührung ist ihr verstecktes Vertrauen. Und jetzt kommt's. Als sie das tut, erfährt sie augenblicklich ihre Heilung. Und sie weiß es sofort. Und damit nicht genug. Jesus hat es auch sofort gemerkt. Aber bei der Frau ist es kein Bekenntnis mit großen Worten, sondern ein heimliches Vertrauen, das sich in dieser Zeichenhandlung äußert. Und Jesus beantwortet auch dieses versteckte Vertrauen. Aber es ist noch nicht zu Ende. Vierter Punkt. Jesus fordert heraus zum offenen Vertrauen. Wie gesagt, nicht nur die Frau hat gemerkt, dass sie gesund geworden ist, sondern Jesus hat auch gemerkt, dass da was passiert ist. Und er stellt die Frage, wer hat meine Kleider berührt? Was war hier los? Jesus hat gemerkt, dass von ihm heilende Kraft ausgegangen ist. Und als Jesus dann die Frage stellt, wer hat meine Kleider berührt, verstehen die Jünger um ihn herum natürlich erstmal nur Bahnhof. Was sollen sie auch sonst sagen, ne? Ihr müsst euch mal vorstellen, da ist eine richtige, auf Schwäbisch sagt man so eine Druckitze, ne? So eine gedrückte Menschenmenge. Da ist man automatisch die ganze Zeit von ihnen jemand berührt. Und die Jünger denken so, ja, Jesus, du machst so einen Spaß, wer hat dich berührt? Ja, guck dir das mal an, hier sind haufenweise Leute. Aber die Frau weiß genau, wer gemeint ist. Und es steht auch im Text, ne, Jesus guckt sich um. Wo ist derjenige? Ohne zu zögern, gibt sie in dem Moment augenblicklich ihr Versteckspiel auf. Sie meldet sich sofort. Kein Versteckspiel mehr. Das muss eine sehr ergreifende Szene sein. Sie wirft sich vor Jesus nieder und sie erzählt alles. Hält nichts zurück. Herr, das ist mir passiert. Und jetzt bin ich gesund. Jetzt hat sie den Mut zu dieser unbedingten Offenheit und Klarheit. Diese großartige Erfahrung der Heilung gibt ihr jetzt auch den Mut, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, Herr, du hast mich gesund gemacht. Was ist passiert? Sie zittert, weil sie merkt, ich habe Gottes Kraft erfahren. Und ihr Lieben, da soll man wohl auch zittern, wenn der Herr einem so nahe kommt. Sie drückt ihren Dank und ihre Ehrfurcht aus, sie fällt vor ihm auf die Knie. Freimütig bekennt sie alles. Und wie sie bisher ausgeschlossen war, auch wie sie die Reinheitsgebote übertreten hat. Und sie bekennt, welches Wunder gerade eben an ihr geschehen ist. Und so wird aus dem versteckten Vertrauen ein offenes Vertrauen. Sie bekennt sich zu Jesus. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, steht hier im Text. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Da fragt man sich doch, warum fragt Jesus nach? Will er sie bloßstellen? Nee, eigentlich nicht. Es geht nicht um bloßstellen. Es geht auch gar nicht darum, die Frau als ein mahnendes Beispiel darzustellen, etwa für Halbherzigkeit oder für die berüchtigte Menschenfurcht. Auch das ist nicht der Punkt. Nichts von alledem geschieht. Keine Vorwürfe, keine Gardinenpredigt, nichts. Jesus sucht hier sehr dringend das Gespräch, weil er die persönliche Zuwendung zu dieser Frau zum Abschluss bringen möchte. Er möchte das festmachen, auch für die Frau. Nachdem sie jetzt auch endlich dieses offene Vertrauen gewagt hat, redet Jesus sie an mit diesem einen Wort Tochter. Damit ist eigentlich alles gesagt. Du bist wieder dabei. Du gehörst wieder voll zum Volk Gottes dazu. Alle Unreinheit ist überwunden. Du bist Tochter des Herrn, ja. Du bist dabei. Tochter. Ihr Lieben, das ist nicht nur eine seelsorgerliche Sentimentalität. Jesus nimmt sie hier vollgültig in die Familie Gottes auf. Tochter. Merkt ihr, was das was Besonderes? Das ist das Größte. Jesus will uns doch bis heute mehr geben als bloß körperliche Heilung, so wichtig die auch ist. Die ist wirklich wichtig. Und deswegen wird sie auch gesund gemacht. Aber es soll nicht bei dieser äußeren Begegnung bleiben. Jesus sagt in Lukas 10, 11, ihr sollt wissen, dass die Herrschaft Gottes sich genaht hat. Jedes dieser Heilungswunder ist auch ein Zeichen dafür, hier ist das Reich Gottes, hier wird Christus geehrt, hier ist eine Fahne, die gehisst wird zum Lob Gottes, hier regiert der Herr. Und dieses Vertrauen wird reich belohnt. Sei es das wagemutige Vertrauen von Petrus oder dieses verhalten und versteckt daherkommende Vertrauen dieser Frau. Jetzt gucken wir mal auf uns selber. Wie steht es denn um unser Vertrauen? Vermutlich kannst du dich irgendwo einordnen auf diesem Spektrum zwischen Petrus und dieser kranken Frau, weil sie ist so alles dabei, ja? Ist es eine natürliche Selbstverständlichkeit für dich, wie bei dem Kind, das in die offenen Arme des Vaters springt, dich auch dem Herrn anzuvertrauen, in der Gewissheit, dass er dich auffängt? Auch in diesen ganz kniffligen Lebenssituationen, auch da, wo es drunter und drüber geht und wo man noch nicht sieht, ob das ein Happy End gibt. Oder ist es bei dir eher so ein verstecktes Vertrauen? Darum sei gewiss, Jesus beantwortet auch dieses versteckte Vertrauen. Das ist nämlich auch Vertrauen, echtes Vertrauen. Und es bleibt nicht dabei. Jesus fordert dich dann auch irgendwann heraus zu einem offenen Vertrauen, dich dazu zu bekennen. Ja, der Herr hat mir geholfen. Darum zum Schluss. Worin möchtest du gerne dein Vertrauen in Jesus einüben? Gibt es da vielleicht so eine kleine oder größere Baustelle, wo du merkst, ja, hier fordert mich der Herr heraus. Sei gewiss, er ist da und er fängt dich auf. So wie der Papa sein springendes Kind auffängt. Amen.